Ich habe eine Erdbeere mitgebracht. Also ich mag Erdbeeren sehr gerne. Wir waren gestern auf so einem Erdbeerfreipflückfeld. Und ich liebe Erdbeeren. Die sind so richtig schön anzusehen, richtig saftig. Und ich weiß und ihr wisst auch, dass sie sehr, sehr lecker schmecken. Genau, ich mag Erdbeeren sehr, sehr gerne. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, was hat das mit der Predigt zu tun? Also im Predigttext kommt keine Erdbeere vor. Ich werde euch später noch sagen, was das mit dem Predigttext aus meiner Sicht zu tun hat. Am Anfang, lasst uns den Bibeltext lesen. Das ist Epheser 1, 15 bis 23. Epheser 1, 15 bis 23. Das kommt auch auf der Folie. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. So, es war ein langer Text. Wir wollen uns nochmal genau erstmal kurz einen Überblick verschaffen. Worum geht es da? Was passiert da? Das ist ja ein Brief, der hat Paulus geschrieben, und zwar an die Gemeinde in Ephesus. Steffi hat uns letzte Woche da schon eine schöne Einführung in den ganzen Epheserbrief gegeben. Und ich möchte jetzt nochmal starten, uns nochmal einen kleinen Überblick über den Text zu geben. Das ist ja ein langer Text. Und Paulus, der war auf seiner Missionsreise, ist er auch in Ephesus gewesen, hat dort wohl 2 bis 3 Jahre gelebt. Und jetzt ist er nicht mehr dort, aber er ist immer noch in Verbindung mit der Gemeinde. Also er hat noch eine Verbindung zu den Leuten dort. Und er fragt, wie es ihnen geht, Vers 15. Und er sagt, er hat gehört, dass sie beständig im Glauben sind und dass dieser Glaube auch Auswirkungen hat auf ihr Leben. Und zwar, dass sie voller Liebe sind für die Menschen in der Gemeinde. Und dafür ist Paulus dankbar. Er schreibt, ich kann nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Somit fängt er an. Und dann schreibt er, dass er für die Gemeinde betet, auf eine ganz bestimmte Art und Weise betet er. Und dann ist der Text mit ganz vielen Aussagen über Gott. Eine Menge Dinge stehen da über Gott und über Jesus drin. Und das ist der erste Teil der Predigt. Zwei Teile wird es geben. Das erste habe ich genannt, Gottes Macht und Herrlichkeit. Gottes Macht und Herrlichkeit. Wie wird Gott beschrieben? Und da möchte ich jetzt da so einen Überblick geben, was steht in diesem Text drin über Gottes Macht und Herrlichkeit. Ich will mal so im kleinen Überblick, kleinen Schnelldurchgang, einmal nochmal die wichtigsten Aussagen, was wir über Gott erfahren, in dem Text nochmal wieder nennen. Da steht in Vers 17, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott hat alle Macht und Herrlichkeit. In anderen Übersetzungen steht, dem alle Ehre gebührt. Und die meisten Übersetzungen schreiben, den Vater der Herrlichkeit. Also es geht Paulus nicht um irgendwie einen abstrakten Gottesbegriff oder einen abwesenden Gott oder irgendwas, sondern es geht um Gott, dem Macht und Herrlichkeit gebührt. Vers 18 steht, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Also Gott hat die Epheser, hat uns zu seinen Kindern berufen, und damit haben wir eine Hoffnung bekommen. Das heißt, wir hoffen, wir wissen, wir hoffen, dass das, was wir vor Augen sehen, vielleicht, dass es uns schlecht geht, Krankheit, Geldmangel oder irgendwas. Das ist nicht alles. Es gibt mehr. Wir wissen, dass Gott uns versorgt, auch wenn wir das vielleicht im Moment nicht sehen. Wir haben die Hoffnung, dass es nach dem Tod weitergeht. Und wir haben also Hoffnung für unser Leben jetzt und Hoffnung, dass mit dem Tod, nach dem Tod etwas viel Schöneres passiert. Dann schreibt er in Vers 18, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Es geht um ein Erbe, ein reiches, wunderbares Erbe. Ein Erbe ist ja etwas, was man bekommt, was man geschenkt bekommt. Wenn man irgendwo arbeitet, bekommt man einen Lohn oder ein Gehalt, dann verdient sich etwas. Aber ein Erbe ist das nicht, das verdient man sich nicht. Das ist wie ein Geschenk, was man in Aussicht gestellt bekommt. Und hier schreibt Paulus, dass diejenigen, die zu Gottes Volk, zu seiner Familie gehören, ein reiches und wunderbares Erbe haben. Und dann geht es weiter. Also wie gesagt, ein kurzer Überblick, was da eigentlich so drin steht. Vers 19. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Glauben ist nicht ein Vertrösten auf die Zukunft, auf das, was irgendwie vielleicht mal kommt, sondern Gott ist jetzt schon am Wirken unter uns. Er handelt. Und auch wenn wir schwach sind, oder vielleicht ganz besonders, wenn wir schwach sind, handelt er mit ganz großer Kraft. Gottes Kraft ist in uns am Werk. Vers 19 geht es weiter. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Für uns als Menschen ist irgendwie Tod die Grenze. Bis dahin können wir gucken, können wir ahnen und bis dahin können wir sehen. Aber Gott hat bewiesen, dass er Kraft hat über den Tod hinaus. Der hat Jesus, der auf der Erde als Mensch gelebt hat, der gestorben ist, den hat er vom Tod auferweckt. Und dieser Jesus hat jetzt bei Gott einen besonderen Ehrenplatz. Und jetzt kommt Paulus richtig in Fahrt, als er weiter Gott beschreibt, Vers 21. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also es gibt Mächte und Gewalten auf dieser Welt. Manche davon können wir sehen, das sind irgendwelche vielleicht Herrscher, Diktatoren oder Autokraten oder vielleicht auch in der Familie oder wo auch immer, die haben Macht über andere Menschen. Oder es können auch Mächte sein, die wir nicht sehen. Aber Paulus weiß, Christus steht über ihnen. Die Herrscher haben Macht, aber sie haben nicht das letzte Wort. Nicht in dieser Welt und nicht in der zukünftigen Welt. Vers 22 geht es weiter. Ja, Gott hat ihm Christus alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Also dieser Herrscher über das ganze Universum, Christus, ist nicht nur Herrscher über die Welt, sondern auch das Oberhaupt der Gemeinde. Also Jesus schwebt nicht nur irgendwo im Himmel, hat da seinen Ehrenplatz, sondern er ist sichtbar auf dieser Welt. Und er hat sich was Besonderes dafür ausgedacht. Gott hat sich da ausgedacht, dass es nicht nur in einzelnen Menschen lebt, dass er nicht nur in einzelnen Menschen lebt, sondern dass er in der Gemeinde lebt. Also er hat sich dabei was gedacht, dass wir als Gemeinde leben. Also Jesus ist bei uns im Christustreff, in anderen Gemeinden in Marburg und auf der ganzen Welt das Oberhaupt. Und noch zum letzten Vers, Vers 23. Sie, die Gemeinde, ist sein Leib und er, Christus, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Also Jesus, dieser Herrscher, lebt in der Gemeinde vor Ort. Die Gemeinde ist erfüllt. Wir sind erfüllt von Christus. Und Christus erfüllt die Gemeinde mit seiner Gegenwart. Und das sind alles tolle Aussagen. Und das ist gewaltig, was Paulus hier schreibt. Eigentlich ist es unbeschreiblich, Gottes Größe und Macht. Er versucht das zu beschreiben. Die Macht Gottes, die Herrlichkeit Jesu. Und man könnte dazu noch ganz viel sagen. Aber das soll jetzt für den ersten Teil einmal reichen. Und jetzt kommt die Erdbeere ins Spiel. Also wir hatten uns ja die Erdbeere angeguckt und haben gesagt, das ist eine tolle und leckere Frucht. Aber das ist nur der Anfang. Es ist, ich weiß, dass die Erdbeere lecker ist und wertvoll. Darüber kann ich mich freuen. Aber viel wichtiger ist, dass ich sie esse. Und erst wenn ich die Erdbeere esse, dann habe ich was davon. Dann erkenne ich und ich erfasse ich mit meinem Geschmack, oh, lecker. Ihr könnt mir glauben, dass sie lecker ist. Ja, der erste Schritt ist, dass ich mir die Erdbeere angucke. Also wir haben die gestern gepflückt, wir haben uns da nur die schönen, die roten rausgenommen und so weiter. Aber viel entscheidender ist, dass ich sie esse, dass ich sie spüre, dass ich sie schmecke, dass ich sie mit meinen Sinnesorganen irgendwie erfasse. Und das, denke ich, ist aus meiner Sicht so ähnlich in diesem Bibeltext. Zum einen geht es um Gottes Macht und Herrlichkeit und darüber können wir staunen und uns freuen, darüber nachdenken, versuchen, das zu verstehen. Aber zum anderen geht es in dem Bibeltext auch darum, dass wir mit unseren Sinnen erkennen, wie groß Gottes Macht und Herrlichkeit ist. Dass ich sie in meinem Leben erkenne und ein Stück weit erfasse. Dass ich die Größe Gottes irgendwie erkenne. Dass wir als Gemeinde Gottes Größe erkennen. Und das soll der zweite Teil von der Predigt sein. Gottes Macht und Herrlichkeit erkennen. Gottes Macht und Herrlichkeit erkennen. Also erste Gottes Macht und Herrlichkeit, mehr eine Beschreibung. Jetzt Gottes Macht und Herrlichkeit erkennen. Und da für mich sind diese Schlüsselverse, diesen Abschnitt Vers 17 und 18. Da steht, ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt und dann kommt eine Beschreibung. Also, Paulus beschreibt nicht nur die Größe Gottes, sondern im Mittelpunkt steht, ist sein Anliegen, dass die Epheser diese Größe und Macht auch erkennen. Er betet dafür, dass die Gemeinde erkennt, wie groß und mächtig Gott ist. Und er betet da, wenn man es genauer anguckt, zum einen betet er, dass sie Gott selber erkennen und dass sie seine Größe und Macht erkennen. Da habe ich mich zunächst einmal gefragt, als ich über den Text nachgedacht habe, warum muss er überhaupt dafür beten? Warum ist es überhaupt so, dass wir viel von Gottes Größe und Macht wissen, vielleicht von unserem Verstand her, aber dass wir nur einen Bruchteil davon auch wirklich ganz innerlich erfassen oder davon ganz überzeugt sind? Oder also mir geht es manchmal so, dass ich denke, ich lese davon, Gott ist groß und mächtig und herrlich. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, also von Kind aus habe ich davon schon gehört. Aber warum verinnerliche ich nur einen Teil davon? Muss ich mich da schlecht fühlen oder meinen ganzen Glauben in Frage stellen, wenn ich von dem, was ich lese, was ich gehört habe, nur so einen Teil erfahre? Warum ist das so und wie kann ich das vielleicht ändern oder wie kann ich Gott mehr erkennen? Und dazu jetzt ein paar Gedanken, zwei Fragen erst. Ganz kurz, warum erkennen wir nur einen Teil von Gottes Macht und Herrlichkeit? Warum ist das so, dass wir nur überhaupt nur so einen Teil von Gottes Macht und Herrlichkeit erkennen? Und die zweite Frage, wie können wir mehr von Gottes Größe und Macht erkennen? Die erste Frage, warum erkennen wir nur einen Teil von Gottes Macht und Herrlichkeit? Ich denke, die Antwort ist relativ einfach. Gott ist Gott, weil Gott Gott ist und weil wir Menschen sind. Wenn wir in die Bibel reingucken und gucken, was passiert, wenn Menschen Gott begegnen, dann merken wir diesen Unterschied. Im 5. Mose 18, Vers 16 wird beschrieben, wie das Volk Israel am Berg Sinai war und Gott dort erschienen ist. Und dann sagen sie, wir wollen nicht mehr die Stimme des Herrn, unseres Gottes, hören und nicht mehr dieses gewaltige Feuer sehen müssen, damit wir nicht sterben. Wir wollen nicht mehr die Stimme des Herrn, unseres Gottes, hören und nicht mehr dieses gewaltige Feuer sehen müssen, damit wir nicht sterben. Oder in Jesaja 6, da wird beschrieben, wie Jesaja Gott begegnet. Er sieht Gott auf dem hohen Thron sitzen, er sieht seine Macht und Herrlichkeit. Das Gewand Gottes füllt den Tempel und Engelswesen rufen, die Erde ist von seiner Heiligkeit erfüllt und die Vorhalle des Tempels erzittert. Und was ist Jesajas Reaktion? Er sagt, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen. Denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Ich werde umkommen. Und noch ein drittes Beispiel. In der Offenbarung, da ist ja beschrieben, dass Johannes eine Vision von Jesus bekommt. Und wisst ihr, was passiert, als er das erste Mal Jesus, als er dem Menschensohn begegnet? Offenbarung 1, Vers 17, da steht, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Und das ist es, was passiert, wenn wir Gott direkt begegnen. Wir können nicht vor ihm bestehen. Wir können das nicht erfassen. Wir sind wie tot, weil Gott so groß und mächtig sind. So dass wir Gott dankbar sein können, dass wir ihn nur stückweise erfassen. 1. Korinther 13, Vers 12 steht, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Und das finde ich erstmal wichtig zu wissen, wenn ich mich frage, warum ich Gott nur teilweise erfasse, dass es gut ist, weil wir nicht richtig vor ihm sonst bestehen könnten. Aber dabei bleibt es nicht, sondern ich möchte ja mehr von Gott erkennen. Und das ist auch die zentrale Bitte, die Paulus hat, dass die Epheser mehr von Gott erkennen. Er schreibt ja, ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr kennt, ihr erkennt und so weiter. Und dazu die zweite Frage, wie können wir mehr von Gottes Größe und Macht erkennen? Wie können wir mehr von Gottes Größe und Macht erkennen? Dazu noch fünf kurze Punkte. Wie können wir mehr von Gottes Größe und Macht erkennen? Das erste, es wird uns geschenkt. Diese Erkenntnis wird uns geschenkt. Vers 17 steht, ich bete, dass Gott euch den Geist der Wahrheit und der Offenbarung gibt. Also Paulus spricht hier vom Heiligen Geist und der ist auch nicht einfach verfügbar. Er wird uns geschenkt. Das ist Gottes Handeln, dass er den Heiligen Geist schenkt. Und Paulus präzisiert das hier noch. Er spricht vom Geist der Wahrheit und Offenbarung. Und Offenbarung heißt ja auch, dass Gott etwas offenbart, dass Gott der Aktive ist, der Handelnde ist, der uns etwas zeigen möchte. Vers 18 ist von einem Erbe die Rede. Und Erbe habe ich mir nicht verdient. Habe ich keinen Anspruch darauf. Ich kann es mir nicht kaufen, nicht erarbeiten. Ich bekomme es geschenkt. Und das ist, glaube ich, erstmal das Erste. Das Erkennen Gottes wird uns geschenkt. Und es ist nicht einfach verfügbar. Wir können es nicht einfach machen. Das ist aber nicht alles, sondern zweiter Gedanke dazu, wie können wir mehr von Gottes Größe und Macht erkennen? Es kann und muss erbeten werden. Es kann und muss erbeten werden. Ich weiß nicht, wofür ihr betet, wenn ihr für euch selber betet oder wenn ihr für andere betet. Ich bete oft natürlich für Sachen, die mir schwerfallen, für Gesundheit oder dass irgendwas gelingt oder dass andere in einer schwierigen Situation sind, dass Gott ihnen hilft und so weiter. Und das ist natürlich gut und wichtig. Paulus hat aber hier einen anderen Wunsch, nämlich der betet, Vers 17, ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser erkennen könnt. Und er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Auch wenn diese Erkenntnis geschenkt wird, kann und vielleicht muss ich darum bitten. Die kommt vielleicht nicht so automatisch. Ich muss es wollen, für mich und auch für andere. Und ich kann und soll Gott in den Ohren liegen und ihn darum bitten. Gott, bitte lass mich doch, lass andere dich mehr erkennen. Und ich denke, dass es mir, oder ich merke, dass es mir oft daran fehlt, dass ich mir zwar wünsche, oh, ich möchte Gott mehr erkennen, aber relativ selten bitte ich Gott darum. Und noch seltener bitte ich darum, dass andere in der Gemeinde, in der Familie, der Freunde ihn erkennen. Und dieses Bitten kann ich jetzt machen, kann ich vor dem Gottesdienst machen, im Gottesdienst, kann ich morgens machen, wenn ich mich fertig mache oder wenn ich im Büro bin oder irgendwas. Dieses Bitten, Gott ihn näher zu erkennen, kann ich überall machen. Ich kann oder muss vielleicht Gott bitten, seine Größe und Macht mehr zu erkennen. Wie können wir mehr von Gottes Größe und Macht erkennen? Also es wird uns geschenkt, es kann und muss erbeten werden. Und drittens habe ich genannt, ich muss das richtige Sinnesorgan benutzen. Ich muss das richtige Sinnesorgan benutzen. In diesem Text benutzt Paulus so ein Bild. Er schreibt von den erleuchteten Augen des Herzens. Also es geht darum, dass wir Gott mit dem Herzen erfassen. Im Griechischen steht hier das Wort Kardia. Das meint mehr als das deutsche Wort für Herz. Also Herz im Deutschen ist ja so ein Ort, in dem Liebe entsteht, Gefühle entstehen und so weiter. Das ist das Herz im Deutschen. Im Griechischen, was Paulus hier benutzt, ist noch mehr gemeint. Also dieses Wort im Griechischen bedeutet das Zentrum der Person. Der Ort, an dem alle Entscheidungen fallen. Ein Begriff für unsere Gedanken, Überlegungen, Verstehen, Willen, Planen. Das steht alles für dieses Wort Herz. Also, wir können Gott erkennen, wenn wir uns ihm als ganze Person hingeben. Und das, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Gott erkennen heißt nicht oder nicht nur tolle Gefühle zu haben, mich ihm ganz nah zu fühlen, sondern mich ihm ganz zur Verfügung zu stellen, mein ganzes Handeln, mein Reden, mein Denken und den Wunsch zu haben, dass er mein Denken, Wollen und Handeln erfüllt. Und das finde ich wichtig. Also Gefühle gehören dazu, wir empfinden unterschiedlich, wir sind unterschiedlich emotional, aber es geht vor allem um unsere ganze Person, dass wir uns Gott als ganze Person zur Verfügung stehen, mit unserem ganzen Wesen, unserem Denken und Willen. Ich muss das richtige Sinnesorgan benutzen. Ich könnte hier auch falsche Sinnesorgane benutzen, zum Beispiel nur meine Augen. Also wir gucken nur von außen auf Gott, wir bleiben in Distanz und kommen ihm nicht zu nahe, wie mit dieser Erdbeere. Wir können sie angucken, aber das ist nicht alles. Oder vielleicht unser Verstand. Ich denke, unser Verstand ist wichtig, um Gott zu verstehen, und den müssen wir natürlich überhaupt nicht ausschalten. Aber nur mit dem Verstand kann ich Gott auch nicht begreifen oder ihn erkennen. Sondern es gehört dazu, dass ich mich ganz auf ihn einlasse, dass ich einen Schritt auf ihn zugehe und ihn ganz in mich, mich ihm zur Verfügung stelle. Und als letztes falsches Sinnesorgan könnte sein, dass wir versuchen, uns Gott zu nähern, indem wir unsere Hände und Füße gebrauchen. Wir meinen vielleicht, in unserer Beziehung zu Gott ist das Wichtigste, dass wir etwas tun. Das gilt bestimmt besonders für Leute, die hauptamtlich irgendwo arbeiten, aber auch für jeden von uns. Dass wir denken, es ist wichtig, dass ich mich in der Gemeinde engagiere. Und das gehört natürlich dazu. Und Glaube ohne Werke ist auch tot. Aber es kann sein, dass meine Beziehung zu Gott oder zu Jesus hauptsächlich ein Dienstverhältnis ist. Dass ich primär an das denke, was ich für Gott tue. Aber es ist eine Beziehung zu Gott. Und es ist mehr als nur was tun. Also, ich muss das richtige Sinnesorgan benutzen und Gott mit meinem ganzen Sein erfassen und ihm mich zur Verfügung stellen. Und als Viertes, wie kann ich mehr von Gottes Macht und Herrlichkeit erkennen? Mein Herz muss dafür frei sein. Mein Herz muss dafür frei sein. Es kann Dinge geben, die unser Herz von Gott ablenken, die es hindern, Gott zu erkennen. Dazu drei Bibelverse. Eine steht Hebräer 13, Vers 5. Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Also unser Herz kann am Geld hängen und das kann mich daran hindern, Gott zu erkennen. Oder an was anderem. Ein ganz krasser Vers steht in 1. Könige 11, Vers 3. Da geht es um Salomo. Da steht, er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Und sie beeinflussten sein Herz. Also, sie haben ihn von Gott abgebracht. Also, es können verschiedene Dinge, die uns geben, die uns von Gott abhalten. Oder Psalm 36, Vers 2. Der Gottlose ist bis tief ins Herz hinein von der Sünde bestimmt. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht. Also, es kann sein, dass unser Herz nicht frei ist, Gott zu erkennen. Und es kann mit anderen Sachen in Beschlag genommen sein. Also mein Herz muss für Gott frei sein. Und ein letzter kurzer Gedanke, wie wir vielleicht mehr Gottes Größe und Macht erkennen, ist, es geschieht in Gemeinschaft. Es geschieht in Gemeinschaft. Der Text endet damit, dass Paulus schreibt, dass Gott Jesus zum Haupt der Gemeinde gemacht hat. Sie ist sein Leib und Jesus lebt in der Gemeinde in seiner ganzen Fülle. Wir im Westen leben ja in einer sehr individualistischen Gesellschaft und ich denke oft, wie kann ich Gott erfahren? Wie kann ich ihn erkennen? Und das ist ja auch nicht verkehrt, aber ich glaube, es ist zu wenig, wenn wir da stehen bleiben. Gott hat sich ganz sicher dabei was gedacht, dass wir nicht allein unseren Glauben leben, sondern er hat eine Gemeinde geschaffen, um etwas zu bewirken. In uns selber, aber auch in anderen, die ihn nicht kennen. Und wir können ihn in der Gemeinde begreifen, erkennen durch gemeinsamen Lobpreis, gemeinsames Gebet, aber auch indem wir einander helfen, indem uns geholfen wird, wir Liebe erfahren oder auch wenn wir uns über andere ärgern und Fehler machen und wir Vergebung erfahren. Gott erkennen geschieht auch und vielleicht auch ganz besonders in Gemeinschaft. Wie können wir mehr von Gottes Größe und Macht erkennen? Es wird uns geschenkt, es kann und muss erbeten werden. Ich muss das richtige Sinnesorgan benutzen. Mein Herz muss frei für Gott sein. Es geschieht in Gemeinschaft. Zum Abschluss wollen wir nochmal die Verse hören, in denen von Gottes Herrlichkeit und Macht die Rede ist. Ich werde die gleich nochmal auch einmal lesen. Und jeder kann, jeder von uns kann einfach Gott bitten, für sich selber oder auch für andere, dass wir mehr davon erkennen, dass er uns mehr erfüllt. Danach geht es über in den Lobpreis. Und das ist auch eine Form natürlich, wie wir Gottes Macht und Herrlichkeit erkennen können, dass wir uns auf ihn einlassen und ihn loben. Aber es geht weiter. Es geht dann weiter, wenn wir zu Hause sind. Es geht im Alltag morgen weiter. Und ja, dass wir da Gott bitten, dass wir ihn mehr und mehr erkennen. Während des Lobpreises könnt ihr auch andere für euch beten lassen. Im Foyer sind Menschen, die für euch beten möchten. Und ihr könnt auch, wenn ihr Eindrücke habt, an Johanna sie weitergeben. Wenn ihr denkt, oh, das ist vielleicht was, was Gott anderen sagen möchte, geht zu Johanna und sagt ihr das weiter. Und jetzt lese ich einfach nochmal die Aussagen in dem Bibeltext, die zu, über Gottes Größe und Macht etwas sagen. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt. Ja, Gott hat ihm, Christus, alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie, die Gemeinde, ist sein Leib und er, Christus, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Amen.